Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SNÜNE. Heute dürfen wir im Talk begrüßen Dr. Horst Lumper, VfV-Präsident und ehemaliger Fußballer und Anwalt. Herr Dr. Herr Dr. Lumper, wann haben Sie als Kind mit dem Fußball eigentlich angefangen und wo? Was für ein Verein denn?
Das ist eine eigenartige Geschichte. Ich habe eigentlich Judo gemacht. Ich war Judokämpfer und dort Staatsmeister, war bei WM und EM und unten dabei. Da habe ich immer hobbymäßig Fußball gespielt. Auf der Wiese, wie es sich gehört. Auf der Wiese damals im Verkloster mit anderen Kindern und bin erstmalig mit 16 zum Fußball gekommen, habe dort ein paar Matches gemacht bei der Viktoria, habe wieder aufgehört und habe parallel zum Studium in Innsbruck Fußball gespielt und Judo gemacht, Staatsliga in Wattens. Habe dann, bis ich Studium fertig war und auch Anwalt war, bin noch Fußball gespielt bei Bregenz, Viktoria und auch im Ausland.
Ja, ich kann mich sogar noch erinnern, Sie sind in den 80er Jahren mit der Viktoria sehr erfolgreich gewesen. Da hat es dieses Playoff-Spiel gegeben um den Aufstieg.
Wir waren damals zweimal Cupsieger, Meister, Vorarlberg-Liga, also damals ein bisschen anders gewesen, und Regionalliga. Sicher Spitzenteam in Vorarlberg, war toll, tolle Mannschaft, war auch interessant. Und ja, ich bin im Ausland gespielt im Rorschacher Jahr, beim Regens dann aber nachher auch längere Zeit, zweite Division, damals sogar in dieser kurzen Zeit. Also kurz und intensiv. Aber als Kind habe ich nie im Verein Fußball gespielt.
Wie würden Sie selber beschreiben als Spieler? Was waren Sie von Spieler?
Das ist gut, sich selber einschätzen, ist immer ein bisschen schwierig. Ich war im Gegensatz zum Judo wirklich nicht ein besonderer Kämpfer, auch nicht körperlich wahnsinnig präsent, aber technisch gut. Technisch, läuferisch gut und hatten wirklich sehr viel Spaß gehabt im Fußball, damals Regionalliga, zweite Division, auch in der Schweiz drüben. War spannend, aber eher technisch bevorzugt.
Also ein klassischer Straßenfußballer eigentlich, nur wie es heute nicht mehr so viel gibt.
Wie sich gehört, es gibt nicht so viel, aber über die Mühe gemacht, mal zum Schauen, wer damals mit mir Straßenfußball gespielt hat, den Verkloster, war der Gudauner, der Gassner und der Salmeier. Das waren alles damals nach dem Nationalspiel. Da hat man sich wirklich oft getroffen und Fußball gespielt am Nachmittag, nach der Schule, zum Leidwesen der Eltern.
Sie haben gesagt, Sie haben studiert, ja. In dem Fall, war es für Sie ein Ziel, als Profi irgendwann Karriere zu machen? War das nie ein Ziel oder ein Traum?
Viel zu spät. Wirklich, da muss man früher anfangen, auch heute. Die Kinder müssen früh beginnen, das war überhaupt kein Thema. Ich habe dort nur Judo in der Staatsliga gemacht und wollte aber studieren. Das war aber Hobby. Ich habe damals Jus und Sport studiert. Jus auf Wunsch meines Vaters, Sport, weil es mir gefallen hat.
Okay. Jetzt sind Sie heute als VfV-Präsident auf Funktionärsebene tätig. Wie hat denn sich der Amateurbereich aus Ihrer Sicht so verändert, vor allem in den letzten 30, 40 Jahren? Ist der jetzt viel professioneller als früher oder täuscht das?
Es kommt darauf an. Es ist ein bisschen professioneller geworden. Es ist schon ein bisschen mehr vom Aufwand ist dahinter, vom Training her, von den Anlagen vor allem. Wenn man schaut, was sich bei den Anlagen verändert hat im Vorarlberg, ist unglaublich. Ich sage immer, es ist ein Vorzeigeland mit diesen tollen Clubhäusern, mit diesen Trainingsmöglichkeiten, auch mit Trainingsmethoden. Das ist viel professioneller geworden, muss man sagen. Es hat sich schon verändert, ist auch nicht ganz einfach geworden, weil die viel kritischer geworden sind, das muss man auch sagen, und ihre Interessen vertreten, was in Ordnung ist. Aber hat sich schon auch vom Sportlichen verändert und ist zum Guten eigentlich.
Und wie schaut es mit dem Nachwuchs jetzt eigentlich aus im Vorarlberg? Gibt es da nach wie vor genug Kinder, die Lust haben auf Fußball zum Spielen? Oder spürt man langsam, dass viele, ich sage jetzt mal so, Couch-Potatoes sind und lieber vor irgendeiner Spielkonsole abhängen? Also auf dem Fußballplatz oder Bolzplatz zum Schauen?
Wir haben glücklicherweise sehr viele Kinder. Der Zulauf zum Fußball ist eigentlich ungebrochen. Es ist, man sieht es überall, man redet über Fußball, wo man reinkommt, ist Fußball wirklich in aller Munde, das kann man so sagen, das ist auch immer nach wie vor interessant, wir haben Kinder genug. Es gibt sogar Vereine in Vorarlberg, die sagen, wir können keine Kinder mehr nehmen, das sind zu viele. Was eine große Herausforderung ist, dass halt sehr viele Kinder, je nach Region, auch Migrationshintergrund haben. Und die zu integrieren, ist oft nicht ganz einfach, das stellt auch die Vereine vor Herausforderungen, die sie bewältigen müssen. Es ist nicht da. Das kriegen wir mit.
Kriegen Sie da genug Unterstützung von Bund, Gemeinden, Land, was Sie uns selber angesprochen haben? Also die Integrationsarbeit, eigentlich die Vereine leisten, das ist ja sehr, sehr hoch und sehr viel.
Es ist sehr hoch und sehr viel und das müssen eigentlich viele andere Leute. Ich sage, das, was wir im Fußball machen. Und das gibt keinen anderen Sport, wo das machen, weil die Jungen Kinder von diesen Familien kann ja nur Fußballer. Die fahren nicht auch Golfen, obwohl ich selber Golf spiele oder Tennis, die spielen Fußball. Und das ist ein Aufwand und ich glaube, da, das müsste man auch mehr unterstützen, auch seitens der Politik, weil man sieht, dass die Integration dort stattfindet, wenn sie Freunde finden, sich an Trainingsbedingungen unterordnen müssen und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ist in dem Punkt Fußball nach wie vor ein bisschen ein gesellschaftlicher Kitt?
Ja, nach wie vor. Fußball ist, glaube ich, nach wie vor nicht unbestritten der Weltsport Nummer 1 überall. Ich bin viel unterwegs, wenn man auf Afrika kommt oder Südamerika, da gibt es fast nur Fußball. Und ich sage das, bei uns gibt es Skifahren, Tennis, alles, das ist auch in Ordnung. Die Konkurrenz zu anderen Sportarten ist bei uns viel, viel größer. Da muss man schon schauen, dass man auch Kinder zum Fußball bringt, das ist völlig klar. Oder? Weil auch Pampa, gerade in Vorarlberg, ist sicher eine Konkurrenz. Und das finde ich gut, das belebt auch. Man muss sich überlegen, wie halte ich mit, wie wäre ich besser, aber in anderen Regionen der Welt gibt es fast nur Fußball. Das kriegt man immer wieder mit, wenn man wirklich auf Reisen geht, das ist unglaublich.
Wie viele Kinder mit migrantischem Hintergrund haben wir denn eigentlich im Vorarlberg, die Fußball spielen? Weiß man das?
Das wüsste man schon, da müsste in der Geschäftsstelle auch schon viel, aber es ist auch nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, wenn man dieses Flüchtling- oder Asylthema ein bisschen aufgegriffen. Da spielen einige, wo da sind, wo natürlich auch Sport machen müssen. Und wir haben geschaut, dass wir da die zumindest, sofern möglich und die Vereine bereit sind, integrieren können in einen Sportbetrieb. Das hilft natürlich. Schlicht ohne, auch ein Aufwand, aber das machen
wir. Lehrer dürfen Flüchtlinge nicht anfangen, aber dürfen sie Fußball spielen?
Fußballspieler dürfen sie, wenn sie nachweisen, das ist immer Bewilligung, oder? Dass man sagt, dass ihre Papiere verloren gegangen sind. Da gibt es ein vereinfachtes Verfahren, dass die schneller in den Verein integriert werden können. Das macht dann Sinn.
Ein großes Thema war dieser Tage auch die Football Leagues. Jetzt waren Sie ja selber bei der FIFA tätig. Grundsätzlich ist einfach zu viel Geld im Umlauf. Macht das Geld der Fußball kaputt?
Ja, es ist sehr viel Geld. Es ist unglaublich. Und so, glaube ich, auf Dauer wird es ja nicht gut. Wenn man diese Summen sieht, was für Spieler zahlt wird, was in Vereine investiert wird, ist ja mittlerweile für einen Normalsterblichen jenseits von Gut und Böse. Das verstaut dann niemand mehr und ist auch nicht gut, ganz ehrlich. Überall, wo so viel Geld ist, werden auch natürlich Leute angelockt, die nicht nur Gutes im Sinn haben. Ich erinnere nicht nur Fußball, ich sage auch die Wettskandale, die wir haben, auch bei den Belgiern, das Theater mit Bestechung, mit Ablösungen, die gezahlt werden. Das neigt natürlich Fußballleuten nur dazu, auch wirklich solche Leute anzulocken, die damit Geld verdienen wollen und nicht nur den Sport im Sinn haben. Das ist aber überall so, wo so viel Geld im Spiel ist. Man wird sich ändern können, die Wirtschaft lebt davon und wie ich gesagt habe, ist hier halt Wettsport Nummer 1. Das ist dadurch natürlich das Problem.
Jetzt, wenn man dem Football Leagues glaubt, dann pumpt der alleinig Katar in 7 Jahren 1,89 Milliarden Euro in Paris Saint-Germain. Sie waren selber bei der FIFA tätig? Kann und will die FIFA das überhaupt regulieren? Kann sie das regulieren?
FIFA ist da der Verkehrte, eigentlich wäre der UEFA zuständig, weil es ein Club ist. Die UEFA ist da, wird sie zuständig. Es gibt schon Mechanismen, sagen, das Fair Play, Financial Fair Play gibt es, muss man sagen, begrenzt. Da muss man natürlich einschalten, sofern es möglich ist. Das ist nicht so leicht, weil die Macht der UEFA ist natürlich begrenzt, weil die Clubs so stark sind. Das ist beim Champions League, das ist wieder ein Machtspiel. So einfach ist das nicht. Prinzipiell ist es ja aberwitzig, solche Summen zu investieren, zum sportlichen Erfolg, weil de facto wird es dann so sein, dass nur noch die besten Clubs überhaupt die Chance haben, ganz vorne mitzuspielen. Die anderen, die Mittelständler, die haben nie mehr Chance, dort mitzuspielen. Und auf Dauer, da habe ich mit Georg Bangl, ist ein Österreicher, wo da die Interessen vertreten Clubs, habe ich mit ihm. Auf Dauer tut es nicht gut, wenn nur noch die allerbesten miteinander spielen. Die Idee. Man kann das überlegen, ist ja nicht verboten, aber auf Dauer finde ich es persönlich überhaupt nicht.
Für mich hört sich das so ein bisschen an, als ob die Clubs da schon ein bisschen so amerikanisches System anpeilen, wie man so die NFL, NBA kennt, es gibt nur noch Franchise-Teams.
Franchise-Teams, kein Absteiger mehr, es sind Eigentümerfamilien, muss sagen, gibt es ja für uns auch, sage ich mir, bestimmen, sage ich mal, geschlossenen Raum, was da passiert. Ich hier so nicht aus, dass es irgendwann kommt. Kann auch sein, wenn es von Amerika kommt. Vielleicht ist sogar gut, ich kann es jetzt hier einsetzen. Ich finde es nicht gut, weil Fußball lebt vom Auf- und Abstieg, von der Meisterschaft, von Emotionen. Und da braucht es die Kleinen so wie die Großen. Das ist meine Überzeugung.
Jetzt ist Geld spielt ja nicht nur bei den Großen eine Rolle, aber bei den Kleinen im Amateurbereich. Die Frage ist, im Amateurbereich in Vorarlberg, ist da eigentlich Schwarzgeld ein Thema? Wie schaut das
aus? Ich muss jetzt mal reinfragen, bei uns gibt es nicht, es gibt ja seit Jahren diese Regelung, dass man einen gewissen Betrag, Aufwandsentschädigung, bei 560 Größenordnung, sagt, okay, das ist in Ordnung, wird akzeptiert, damit jemand die Vereine angeschrieben, bitte haltet euch dran, das sollen die Vereine mit Aufwandsentschädigung haben, die Spieler, Fahrkosten, ob darüber hinaus was zahlt wird, also ich schließe es aber nicht aus, ich bin jetzt salomonisch, ich schließe es nicht aus.
Also es gibt auf der Verbandsseite, kann man das, also ihr kriegt keine Einsichten in Bilanzen oder sowieso nicht?
Dürfen wir nicht da, geht uns nichts an, wir können auf die ASA-Versammlung, aber mir keines Recht, Bücher zu prüfen und zu fragen. Wir empfehlen den Vereinen immer noch bei Aussendungen, bei Mitteilungen, bitte schaut dazu. Ich sage immer, und das haben wir bei jedem Vorwort immer, der Verein soll halt dort spielen, wo er sich leisten kann. Und das ist das Richtige. Wenn in dieser Liga, ob es eine Liga höher oder weniger, kann ich doch nicht entscheiden. Ich sage, gute Nachwuchsarbeit, wenn die funktioniert, spielt er eher mal höher und soll dort spielen, wo er sich leisten kann. Dann hat er kein Problem und auch die Funktionäre kein Problem. Wenn sie Forderungen von Spielern erfüllen müssen oder müssten, die exorbitant sind, sehr gemein. Das können wir uns nicht leisten. Was soll's?
Da wird der Ehrgeiz oft von vielen Funktionären.
Man will natürlich besser wie der Nachbar sein. Es gibt Rivalitäten, auch Unterland, Oberland, im gleichen Verwaltung, man will ja dort mitmischen. Ist ja klar. Ich war noch immer, bitte alles mit Maß und Ziel.
Jetzt, anders Thema, Fußballern haftet oft das Klischee eigentlich, dass sie nicht die Intelligentesten sind. Jetzt, Sie haben Jus studiert, sind heute Anwalt und ein Gegenbeispiel. War es für Sie immer klar, dass Sie studieren gehen?
Eigentlich schon. Ich wollte schon studieren. Zu Fußball bin ich eigentlich zufällig gekommen, weil sie damals einen Rechtsberater gesucht haben, davor auf VfV, das mache ich gern, so als Syndikus, und dann bin ich halt hängen geblieben. Mache es aber gern. Ich glaube, das stimmt nicht ganz mit diesem Vorteil, was die Fußballer die Klügsten sind. Das müssen ja keine Akademiker sein, das verlangt er niemand. Aber ich glaube, die sind so wie alle Sportler, es gibt halt sehr viele, mit der Jugend sehr viele. Es gibt dort aber genauso kluge Köpfe wie anderswo, bin überzeugt. Das beste Beispiel dafür ist die Akademie in der Werra. Wenn man dort abgeht, da sind die besten Fußballer auch auf die besten Schüler. Wenn die dort nachfragen, ist interessant. Und warum? Weil sie ehrgeizig sind, weil sie gewohnt sind, hart zu arbeiten, diszipliniert sind. Und das hilft auch nicht nur dem Fußball, sondern im Leben. Also das würde ich so nicht unterschreiben. Das stimmt, glaube ich, auch nicht. Ich sage, Durchschnitt von der Bevölkerung. Aber dass sie sagen, so die Blumen spielen Fußball und die anderen, das stimmt sicher nicht.
Bevor wir nochmal zur Akademie kommen, hat mir Ihre akademische Karriere zu Hause gefördert?
Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich eine große Förderung gekriegt von der Familie, das war auch wichtig. Ich habe dann auch am Anfang beim Jurastudium gesagt, ist das richtig, für mich hat man immer besser gefallen. Habe aber auch Sport studiert, Sportwissenschaften war damals ganz was Besonderes. Es gibt wenige, wo das gemacht haben. Damals war es auch kaum möglich. Ich habe von beiden profitiert. Einerseits als Jurist, ich bin die Ausbildung weitergemacht, bin ins Ausland gegangen. Und als Sportler, weil die Sportler kennengelernt haben, wie die auch arbeiten, wie sie ja wirklich systematisch auf den Erfolg hinarbeiten und im Studium das auch machen, das war auch toll. Hat noch viel gebracht.
Also da schafft der Sport, Fußball, wie auch immer, wenn man es ehrgeizig oder mit Zielen angeht, eine gute Basis.
Das ist selbstverständlich. Und der Sport ist da ganz, ganz wichtig. Noch mal ein kurzes Beispiel zur Akademie. Auch die, die nicht Matura machen. Es gibt ja mehrere Akademien in ganz Österreich, nicht wenige. Die, die sagen, ich mache eine Lehre, nehmen heutzutage, oder andere Ausbilder, die sind begehrt bei den Firmen. Das wissen die, die kennen sofort einen Job. Warum? Weil die Firmenchefs oder die, die zuständig sind für die Auswahl, wissen, hoppla, der hat trainiert, der muss fünfmal in der Woche zum Training, der steht auf, der bereitet sich vor, der ist Fahrten gewohnt, der ist nicht mehr zum was machen. Und das ist auch diese Ausbildung, die wir da mitgeben in der Akademie oder sonst auch am Fußball, auch gewisse Lebenseinstellungen. Nicht nur Fußball, sondern auch fürs Leben, und das ist wichtig.
Jetzt schafft es aber nicht jeder in die Akademie. Braucht es da auch ein bisschen engere Zusammenarbeit mit Schulen und also zwischen Schulen und Vereinen? Was würden Sie da junger Spieler raten? Also bei Schulen und Vereinen denke ich vor allem auch ein bisschen an das amerikanische System, jetzt weniger mit der ganzen Auswahl und den Drafts, aber Es grundsätzlich?
Ist Amerika anders, die Amerikaner eine Kaufverein in dem Sinn wie bei mir. Das geht ja alle übers College und die Unis nachher. Bei uns ist es ein bisschen anders, ist die Historie ein bisschen anders. Natürlich fängt es in der Schule an, aber auch den Vereinen. Und dort kommt oft der Bub oder auch die Mädchen, mittlerweile ist ein wichtiges Thema, zum Fußball. Wie zum Volleyball oder zum Schwimmen und so wird das gerade oft über den Schulsport, das ist sehr, sehr wichtig. Und die Vereine sind angehalten, das weiterzuentwickeln. Also so Schnuppertraining zu machen. Wir haben gerade jetzt, heute zweiter Arbeitstag, am VfV immer nichts gesagt, Oliver Mantler, Ex-Profifußballer, der genau in die Vereine geht und ganz unten, sage ich, wie gehe mit den Kindern um, Kinderfußball. Wie bringe ich die ja zum Fußball, wie behalte ich die im Fußball, wie entwickle ich mit einer Fußball. Das ist nicht Spitzensport, das ist von der Akademie. Aber im Verein, wie gern mit den Kindern um. Ist auch kritischer geworden, das ist auch ein vorbereitender Thema, mit den Kindern, wie gern mit den Trainern um, wie mit den Eltern um. Stichwort Missbrauch ist immer ein Thema, Kinder nach dem Fußball, da sind wir auch dran, da ein Video vorzubereiten mit dem Land zusammen, dass auch dieses Thema sensibilisiert wird. Also es sind da Vielzahl von Aufgaben, wo man hat.
Ein Thema, wo Sie sich wahrscheinlich auch sehr gut auskennen, ist die Datenschutzgrundverordnung. Wie anstrengend waren das für Sie, die Umstellung beim Verband? Und vor allem, wie ist es so jetzt eigentlich in den Vereinen?
Kaum möglich. Ganz schwer. Also man muss ja für jeden die Einverständnis haben, dass man seine Daten verwenden kann oder auf Anfang wieder löschen kann. Wir sind immer noch dran, wir versuchen das, aber wir haben so eine Vielzahl von Daten, die letzten 40, 50 Jahre durch, die ganzen Cup-Spiele zum Beispiel. Das ist ein Thema, wir sind jetzt dran, eine Lösung zu finden, das macht unser Geschäftsführer, aber diese Verordnung ist für die Vereine vor allem, glaube ich, ganz schwer durchführbar, weil es ein enormer Aufwand ist. Ich glaube auch, dass es in dieser harten Form, es wird mal ein bisschen nachbessert, dass es nicht mehr so dramatisch ist, kaum durchführbar, weil die ja überfordert sind. Das muss man ja schon wissen. Es sind ja oft Ehrenamtliche, wo am Abend Computer ein bisschen was machen, ein bisschen Helfer. Jetzt hängt man gerne das um, du bist verantwortlich und weh, das passt nicht. Das kann in dieser Form nicht sein, man wird es durchführen müssen, aber für die Vereine ganz schwer zum Handeln.
Das glaube ich wahrscheinlich auch schon ein Problem, wenn man für irgendeinem Jugendspiel ein Bild auf die Homepage stellt.
Das
und
überall, das ist überall, diese Daten, personenbezogene Daten sind ganz, ganz kritisch, muss umgehen, muss entsprechend die Einverständnis auch verwahren, dass niemand Zugriff hat und, so, und wieder löschen. Das kommt ja dazu, weil auf und dann fällt plötzlich ein Teil von der Historie und der Verband lebt ja davon, dass er auch Daten hat und auch die zum Teil weitergibt und informiert, so hast du damals gespielt. Das ist eine Herausforderung.
Archivar sozusagen, oder?
Genau.
Jetzt werden Sie sehr viel unterwegs, Sie sind nicht nur international oder national unterwegs, sondern auch im Vorarlberg auf den Fußballplätzen. Müssen Sie jedes Wochenende auf irgendeinem Fußballplatz oder auf mehreren stehen?
Das muss nicht da. Aber ich kann, wenn es sich ausgeht. Ich bin aber vieles, ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, als Präsident, wenn man das sieht, fast ein bisschen zu wenig Zeit für Vorarlberg. Das bringt mit sich, man ist in Wien natürlich im Präsidium, man ist Aufsichtsrat, man ist in der Sportkommission, Finanzkommission bin ich der Vorsitzende. Also das heißt, man ist auch in Zürich, auch für den ÖFB, da ist man ist ohnehin alle 14 Tage, drei Wochen ohnehin unterwegs, dann hat man da auch die Sitzungen noch. Immer nur Fußballer, die bin sicher ein bis eineinhalb Tage in der Woche nur für Fußball zuständig. Und dann hat man natürlich auch nicht immer die Zeit, auf Plätze zu gehen. Familie hat natürlich auch noch. Und auch ja, als Hauptversammlung zu besuchen, was eigentlich schon gut wäre. Aber dann ging es gerne mal, dann wäre es ein Fulltime-Job. Also man muss da die Balance finden zwischen, was ist gerade noch möglich, was ist mit dem Job vereinbart und mit der Familie. Das versuche ich halt. Ich bin immer leicht.
Und selber noch Spiele ab und zu, oder was ich viel Thema?
Nicht mehr ab und zu, also bei so Jux-Turnieren oder so Charity-Veranstaltungen spielt, ist mir das gefährlich. Ich spiele gern Tennis, noch mehr Golf mittlerweile. Das taugt mir wirklich und kann Skifahren, aber sonst Fußball nicht mehr.
Aber wenn Sie auf der Vorarlberger Platz sind, wo gibt es die beste Wurst?
Darf man das sagen, immer noch am FC-Platz. Das ist nach wie vor. Die Wiese ist wirklich für mich immer noch die beste.
Gut. Kommen wir nochmal zurück zum heimischen Fußball. Warum gestaltet sich eigentlich die Reform der Regionalliga so schwierig?
Hat sich immer schwierig gestaltet, wo ich schon gespielt habe. Hat es damals genau dieselben Diskussionen gegeben, wie spielt man das, jetzt damals die Quali gegeben. Weil die Eltern erinnern sich noch, die Alba-Liga, man macht es anders, macht ein Playoff, macht die besten Playoff in Österreich. Es ist immer die Schnittstelle zwischen bester Amateurbereich und Halbprofi kommen. Das ist nicht nur bei uns so, das ist in der Schweiz so, das ist überall so. Das ist ganz schwer, Regeln zu finden. Jetzt sagt man einerseits, die Regionalliga, wie wir es jetzt haben, war für Vorarlberg zeitlang gut, weil viele Vorarlberger gespielt haben. Es sind weniger dort in der siebten Nummer, jetzt spielt man nicht mehr. Selbe Problem in den anderen Regionen. Das Problem ist, dass dort oft mehr Geld investiert wird als in die zweithöchsten Liga. Das hat uns schon die Spieler dann lieber wieder dort. Das ist ein anderes Problem, das wissen wir auch. Das heißt, das ist immer ein Problem und das ist immer Diskussion. Wie immer Diskussion ist die zweithöchste Liga. Das ist auch so am Bereich, der gepasst ist, passt nicht. Es sind 10 richtig, sind 14 richtig, sind 16 richtig. Die jetzige Liga ist schon wieder in Diskussion. Wie soll es weitergehen und damit immer die Regionalliga? Das ist ja, gehört ja zusammen, wenn die zweitliga Thema ist, ist immer das nächste Thema. Wie bringe ich die Aufsteiger zusammen? Von welchen Regionen? Ich glaube sogar, dass die Regionen ein Thema mit den Menschen zeigt. Leben sie so, wie sie immer waren, oder gibt es da vielleicht so Veränderungen, neue Ideen? Weil wir immer mit dem Verein eine Rücksprache halten, wie passt es euch, ist das gut? Ja, und in den letzten zwei Jahren haben wir mitgemerkt, hoppla, diese Form Regionalliga ist für einen Großteil der Vereine noch mal attraktiv. War vor 10 Jahren ganz anders. Das ändert sich immer.
Wenn Sie sagen Regionen, ist das sogar, ich sage jetzt mal, über die Grenzen weg, kann man sich da vorstellen? Oder bleibt das immer auf nationaler Ebene?
Über die Grenzen weg geht nicht. Das ist ja FIFA-Geschichte. Ich kann nicht mehr mit Baden-Württemberg oder mit Ostschweiz spielen. Das geht nicht. Ich sage, die einzige, wo das akzeptiert wird, ist Kanada und Amerika und nicht so eine. Aber sonst geht es eigentlich mit dem FIFA-Statuten nochmal.
Jetzt ist es so in der Regionalliga, wir sind mit Tirol und Salzburg zusammen. Es muss eigentlich relativ weit fahren. Tun auch nicht viele so gern oder jedes zweite Wochenende oder wie auch immer. Zudem ist es doch so, dass die Vorarlberger Liga für viele Vereine doch schon sehr attraktiv sein kann. Man hat ständiger Derby, man hat mehr Zuschauer.
Ja, das ist völlig richtig. Diese Derby bringen Zuschauer, darum auch unser Wunsch und den Antrag, um mit Tirol und Trotz haben wir gemacht und dass wir die Regionalliga verändern, dass wir im Herbst nur im Land spielen, dass man viel Derbys hat und im Frühjahr nur die Besten sind. Das ist ein Mittelweg. Ich kann davon aus, dass der jetzt kommt, weil das wäre für mich nicht nachvollziehbar, wenn es passiert vom ÖFB sagt, nein, das wollen wir nicht, wenn der Westen das beschließt. Und es ist klar, dass das beschließen dürfen. Das ist genau das. Allerdings, ich warne auch davor, denn nur im Land zum Spieler und nur noch Derbys haben. Und wenn man das auf Jahre macht, leidet die Qualität. Es bringt mal als Spieler, als Junger schon was, wenn ich mal in Innsbruck im Tivoli spiele oder in Salzburg einmal spiele oder Auswärtsfahrt mache und mit Arne von Krödig spiele, weil die natürlich viel besser sind, will man weiterentwickeln, oder? Es ist so, die Vereine, die das wollen, sollen das machen, finde ich gut, weil nur da bin irgendwann einmal sinkt die Qualität. Das heißt, da muss ich auch einen Mittelweg finden und den versuchen zu finden für die Vereine.
Jedes Wochenende ein Ländle-Klassiker macht auch keinen Spaß.
Jeden sowas, aber im Land ist gut. Weniger Aufwand, viel Zuschauer, viel Umsatz, das müssen wir wirtschaftlich denken, aber auch sportlich. Der Mittelweg wäre nicht schlecht. Nur im Land spielen, wird der Sprung irgendwann in die zweithöchste Liga, sage ich, wird einfach zu groß. Man sieht es jetzt, ohne böse zu sehen, an lange nicht, wie schwer das ist. Dieser Sprung so wäre.
Wenn man sich auch denkt, also eben der Sprung vom Amateur im Profibereich oder Semi-Profibereich.
Riesig. Riesig, man darf das nicht unterschätzen. Auch neben dem Fußball, auch was der Platz, Organisation, die Fahrten und so weiter betrifft. Vorarlberg ist da ein bisschen ein Nachteil, wenn wir immer fahren müssen, sobald wir höher aufgekommen. Zweite Division ist wirklich wie zum Fahrer. Wir sind das gewohnt, ein bisschen ein Nachteil. Aber wenn man das gern nicht mehr hätte, ist der Sprung nachher einfach, Österreich zu spielen, sehr, sehr hoch.
Alter spielt jetzt schon länger in der Bundesliga, der Austria ist eine Konstante in der zweiten oder halt ersten Liga eigentlich, wie du so hast. Werden wir vielleicht auch bald wieder mal zwei Vorarlberge in der Bundesliga haben?
Zum ersten Alltag macht es hervorragend, wirklich. Für den Verein, wenn man die Entwicklung sieht, ist das sensationell. Die halten sich ja gut immer mit auf und ab, das wissen wir. Ganz oben, also sich festzusetzen, wird sehr, sehr schwer. Auf Dauer hat man dann die Mithaltung mit den Großclubs. Ob wir eine zweite Mannschaft haben, hängt natürlich jetzt von Lust noch ab, vielleicht sogar dran, wenn nicht mehr wer diese Motivation hat. Auch nicht leicht. Ja, da erst einmal draufkommen, man sieht Lust noch, versucht es über Jahre schon, dort den nächsten Sprung zu machen. da braucht natürlich auch vom Umfeld her braucht es viele Investitionen und auch die Möglichkeit, sage okay, wir stehen dahinter, um dort oben zu bleiben. Weil Auf- und Abstieg, das ist gar nicht. Wenn nur Aufstieg allein hilft ja nicht, sage ich, muss ein Konzept haben, um oben zu bleiben. Dann macht es einen Sinn.
Jetzt wissen wir, der Sponsorenkuchen im Vorarlberg wird aber auch nicht größer. Nicht wirklich. Reicht er überhaupt aus Ihrer Sicht für einen, zwei Dober oder drei oder sogar drei Vollprofi-Vereine?
Der Kuchen langt Jobs, der Sponsorenkuchen langt, die Unternehmen, die wir haben im Land, die sind hervorragend. Eine Dichte, die man suchen muss. Wenn wir die motivieren können, in den Sport mehr zu investieren, dann wird er natürlich langer. Das Problem ist bei uns ein bisschen, nicht das Problem, aber die Realität, dass sehr große, auch Weltfirmen, wirklich, sind wir mal alt, mit Handball los, nicht bereit sind, größere Summen zu investieren, wie zum Beispiel in Salzburg und so weiter, oder auch in Umwege dort, zum sagen, ich möchte vorweg das machen. Wenn die bereit wären, hätte man kein Problem. Aber das ist nicht so leicht.
Ist das in diesem Fall, was Vorarlberg so erfolgreich macht, nämlich familiengeführte Unternehmen, in diesem Fall ein Nachteil?
Wenn die Kinder kein Fußballer sind, oder sondern super Fußballer sind, kann man die Eltern oder Großeltern eher zu motivieren, sage ich, bitteschön, das wäre doch was für uns. Sie machen schon was, aber in dem Rahmen der Möglichkeiten könnte man natürlich wirklich was konstruieren und mit Hilfe vom Land wirklich sage ich, bitteschön, das wäre doch mal wirklich, schauen wir dazu, dass wir dort auch einen Top-Club kriegen, wie die Handballer zum Beispiel.
Wien soll ein Nationalstadion kriegen, ein neues. Vor allem, weil Österreich eigentlich, ja. Jetzt ist die Frage, es ist immer mal ein Landesstadion durch Vorarlberg gegeistert oder halt durch die Köpfe gegeistert. Jetzt hat Altach eigentlich investiert, in Luschenau wird was gemacht. Glauben Sie, bucht es im Vorarlberg überhaupt ein Landesstadion irgendwann einmal?
Ich war macht da das Sinn? Drin. Nicht nur den Köpfen, man hat er konkret gehört, man hat so Pläne schon gemacht. Das war ziemlich konkret. Wer hätte auch einen Sinn gemacht, ganz ehrlich. Ich war damals wirklich überzeugt davon, wenn man ein Stadion hat, in Vorarlberg braucht es nur eins, weil die Distanzen so gering sind. Man müsste es adaptieren. Es wird auch möglich sein, dass zwei Mannschaften in einem Stadion spielen können. Die machen eine andere Farbe, wie es andere Vereine hervormachen, die sich ja ganz große Vereine vormachen. Das hätte man schon gehandelt. Es war aber nicht möglich, war wirklich nicht möglich, die unter den Hut zu bringen, aufgrund damals wirklich völlig verschiedener Interessen. Jetzt hat man mit Altacher Stadion, wo er die weit ausbaut, ich sollte Lust genau kommen, braucht kein Landesstadion mehr, weil dann hat man so ein Stadion, ist auch Bambien und Bregenz, wenn man das adaptiert, auch noch da. Das heißt, ich glaube nicht mehr, dass ein Landesstadion kommt, außer jetzt Altach zum Beispiel wird das Landesstadion deklariert, sage ich, die sind schon so weit, das ist schon so weit fortgeschritten, da ist überhaupt alles schon da. Wenn was ist, müssen wir es eh da spielen, das kann schon sein.
Aber trotzdem, es wäre nicht UEFA-tauglich, also bis zum gewissen Punkt nur UEFA-tauglich.
Ja, nicht wenn es sind so Stufen zwischen A, B, C. Der Besten wäre natürlich mit A-Kriterium, wo man da auch Länderspiele machen könnte, wie es jetzt zum Beispiel in Innsbruck wäre oder jetzt in Graz oder Salzburg. Aber das braucht es in Vorarlberg, zu meinem Leidwesen, eigentlich nicht. Weil so viele Zuschauermassen haben wir nicht da. Aber es braucht eine gute Infrastruktur, weil ich ohne Infrastruktur gibt es auch dauerhaft keinen sportlichen Erfolg. Das unterschätzt man.
Die letzte Frage. Sie sind jetzt seit 12 Jahren Präsident, VfV-Präsident. Wie lange bleiben Sie dem VfV noch erhalten? Oder wechseln Sie doch irgendwann komplett zum ÖFB? FIFA ist ja kein Thema mehr, oder?
FIFA war ich lange, war 6 Jahre bei der FIFA, war interessant, in der Rechtskommission und auch Disziplinarausschuss war spannend. Und kenne ich viele Leute, auch diese Leaks, was ich anschreibe, bin gespannt, ob man da noch was findet, wer recht. Aber ÖFB wechseln kommt nicht in Frage. Ich bin viel unterwegs, aber auch jetzt allein in Wien, das heißt, da pendle ich schon. Das heißt, wie lange ich im VfV bin, weiß ich nicht, aber ich bin schon lang, das haben sie recht. Und ich sage auch selber immer, wenn man über die Bühne lang bleibt, muss man selber definieren, ist es auch nicht gut, weil man natürlich auch resistent wird für andere Einflüsse. Das heißt, man muss schauen, wo der Fußball hingeht, was man bewirken kann, wo man helfen kann, wo man auch den Fußball weiterbringen kann. Und solange das passiert, gerne, wenn man das Gefühl hat, na, das muss jemand anderer, jüngerer machen, oder auch völlig in Ordnung.
Wie hoch ist Ihr Meilenkonto? Wissen Sie das? Wie viele Kilometer Sie im Jahr eigentlich zurücklegen? Genug. Allein nicht nur für den Fußball.
Genug. Es ist verrückt, was jetzt. Ich sage einen Tag in der Woche vom Arbeitsplatz zum Weg Fußball und davon sicher alle 14 Tage wir. Oft Zürich, aber auch ins Tirol, nach Salzburg, ich weiß nicht, letzte Woche in St. Gallen bei einer Veranstaltung oder nach München zum Bayerischen Fußballverband. Es ist viel, ist auch anstrengend, darf man nicht unterschätzen. Weil für mich eine Sitzung in Wien ist dasselbe wie wenn ich in Paris eine Sitzung hätte, in London. Flughafen, Zürich oder Altmann fliegen. Für einen Wiener ist es kein Kochlaufen, aber für Holland, also war es immer wieder, ist ja schon relativ viel Aufwand. Also aus meinem Konto ist hoch.
Wenn Sie da so viel unterwegs sind, in Wien und in Bayern und überall, wie schaut es denn eigentlich aus? Wird das alles entschädigt oder ist das auf ehrenamtlicher Basis?
Wir sind alle ehrenamtlich, wirklich von ganz oben bis ganz unten. Das fand ich auch ganz, ganz wichtig. Außer die Angestellten beim Verband natürlich, aber alle Funktionäre sind ehrenamtlich. Was natürlich ersetzt wird, sind die Fahrkosten, wenn man hier hinfliegen wird. Das zahlen wir nicht selber und die Übernachtung auch nicht. Aber sonst, auch bei uns ist es so, dass es keine Sitzungsgelder gibt und im Land auch keine Fahrkosten. Nichts. Das ist mir auch wichtig. Damit man auch einmal Nein sagen kann. Man bringt viel Euphorie mit ein, man viel Zeit und das soll nicht bezahlt werden, es ist ein Ehrenamt und so soll es auch bleiben.
Ehrenamt für groß geschrieben beim VfV. Ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch und alles Gute.
Dankeschön. Danke.